Vater, schenk es uns jetzt, dass wir das, was wir gesungen haben, aus unserem Herzen kommt und dass wir es glauben dürfen und festmachen. Denn wenn du in uns bist, dann darf dieses Lied aus vollem Halse gesungen werden, dir zur Ehre. Hab Dank dafür. Und legen wir dir diese ganze Versammlung, dein Wort, das Reden und das Hören hin. Schenk du dazu deinen Heiligen Geist vermehrt und schenk uns auch deinen Frieden hinein in uns und die Stille, deine Gottesstille, dass wir spüren dürfen, wir sind hier nicht allein, sondern du bist mitten unter uns, in ihm, deinem geliebten Sohn. So danken wir dir. Rede du und schenk uns offene Herzensohren. Amen. Die heute Morgen Verkündigung steht unter dem Folgen 2. Korinther 4, 6 bis 18.
Der Schatz in irdenen Gefäßen oder in der Bibel überschrieben mit der Leidensgemeinschaft mit Christus. In unseren Tagen kennzeichnen, dass man wenig über diese Leidensgemeinschaft mit Christus spricht. Ich kenne auch keine neueren Lieder, die darüber reden. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christus, da heißt wohlan, so führ uns all zugleich zum Teil am Leiden und am Reich. So harte Bitte, die man da ausspricht. Ja, wir wollen mit dir leiden. Aber es kommt ganz oft in den Paulusbriefen vor mit der Leidensgemeinschaft. Wir lesen es nun hier. Von Vers 7 ablese ich die Leidensgemeinschaft mit Christus. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Ich meine, heute Morgen haben wir alle so eine wunderbare Gastfreundschaft erlebt, ein herrliches Frühstück, aber wir fühlen dann mit denen mit am Leib Christi, die heute bedrängt sind. Ja, hier immer auf der Langensteinbachhöhe schon gut, dass man gleich daneben diese große Klinik hat mit all den schweren Leiden, die dort behandelt werden. Und dann ahnt man etwas, wie viele heute seufzen und bedrängt sind. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht, uns ist bange, aber wir verzagen nicht, wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen, wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Der Normalfall des Christenlebens ist das Leiden. Obwohl viele alles in Bewegung bringen, um das Leiden wegzubeten. Wir müssen noch viel mehr beten, dass Gott das Leiden wegnimmt. Oft auch die etwas merkwürdige Fürbitte, dass Gott die Verfolgung und die Drucksituation beenden soll. Ich habe da immer nie ein ganzes Ja dazu. Der Herr hat aus dem Leiden solch einen Segen geschaffen, auch in der verfolgten Gemeinde. Haben wir das Recht, einfach zu sagen, Herr, gib ihnen rasch Freiheit. In Russland sehnen sich heute viele Christen wieder nach der Verfolgung. Wir sagen, da waren die Fronten klar. Heute kommt der Teufel so verführerisch, dass die ganzen Gemeinden drüber zerbrechen. Das gibt es auch. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben von Jesus an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immerdar in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. So ist verschieden verteilt. Die einen haben das Leiden und die anderen haben das Leben. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde. Nochmal, was wir gestern schon hatten, in den ersten Versen. Wir werden nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Sie kennen alle den Namen des berühmten Professors Barnard, der zum ersten Mal eine Herzverpflanzung in Südamerika vorgenommen hat. Er war oft zu Medizinerkongressen eingeladen worden. Und da erinnere ich mich, das ist schon viele Jahre her, da hat er einen aufsehenerregenden Vortrag gehalten. Und er hat gesagt, er wollte nur noch erleben, dass es gelingt, jenes Medikament zu entwickeln, durch das die Leute nicht mehr altern, sondern ewig jung bleiben. Also wenn dann einer jetzt in unsere Versammlung reinkäme, würde er sagen, ach, da sind die Zivis und die Haustöchter zusammen. Weil wir äußerlich alle die Jugend behalten. Ach, dann sind es Senioren, kann man äußerlich gar nicht mehr unterscheiden. Das ist ein uralter Traum, da hat man schon viel entdeckt. Das Hormon, das da nötig ist und so weiter. Das ist eine grausame Vorstellung. Aber in unserer Gesellschaft zählt ja nur das junge Fleisch. Das sportliche Fleisch, das gedubte Fleisch, kräftig, mächtig. Und das mit dem Altwerden ist ja schwierig, wenn man es an seinem eigenen Körper erlebt. Manche, die versuchen es noch ein wenig zuzudecken, obwohl ich sie immer wieder warnen will. Wenn sie es als bei den Kindern erleben, dann gucken die plötzlich aus der Nähe das Gesicht an und sagen, oh, was hast du für Falten? Und dann genieren wir und so, weißt du, ich bin alt. Das gefällt mir aber. Kindern gefällt ein altes Gesicht. Wissen Sie das? Die lieben die Oma. Und das ist das schönste Frauengesicht für sie. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesen Blick der Welt haben. Die Welt heute, die will nur in den Illustrierten, in den Filmen junge Leute, sportliche Leute, braungebrannte Leute haben. Wir müssen das einmal sehen, dass unser Gott das zulässt, dass wir altern. Und mit dem Altern ist auch das mitgegeben, dass wir schwach werden. Das ist toll, wenn Leute bis ins hohe Alter hinein ihren Körper fit halten. Fit, soweit man das irgendwie tun kann. Ich habe mich neulich gefreut bei einer Gymnastikgruppe, da war eine über 80-Jährige dabei, da hat die mich noch in die Tasche gesteckt. So hat die ihr Muskelaufbautraining behalten. Also das ist eine gute Sache, wenn man die Gabe seines Leibes auch so weit wie möglich erhält und wenn man sich informiert, was tut mir gut, wie kann ich die Schmerzen mit natürlicher Fitness überwinden und und verzichten. Aber das mit dem Altwerden ist ja ganz schwierig. Nun wissen Sie auch, dass das immer wieder eine Rolle spielt, dass wir immer wieder Leuten begegnen, die sagen, wenn ich richtig glaube, werde ich gar nicht krank. Und mein junger Mann, der wollte in den Entwicklungsdienst gehen, die dritte Welt, der hat gesagt, wer richtig an Christus glaubt, braucht nie im Leben zum Zahnarzt. Ich sage, du bist 20, das ist super, jetzt warte mal, bis du 30 bist. Da fängst du schon an. Aber schon bei den jungen Leuten, wissen Sie, wie die daherkommen und ihre Schmerzen haben und ihre Bänderrisse und was sie alles bekommen, wo man auf einmal merkt, nein, auch Glaubende haben zu tragen an der Vergänglichkeit unseres Leibes. Und da haben wir uns damit auseinanderzusetzen. Und je älter wir werden, wird das Problem immer größer. Ich kann manchmal auch ganz flapsig sagen, ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie alt werden. Weil es oft so eine schwere Last ist, das Altwerden. Aber es ist ein bisschen flapsig gesprochen. Es ist doch ein Leben, ein gottgeschenktes Leben, das man nutzen darf und das man benutzen darf, trotz aller Beschwerden. Und wir werden es dann noch nachher hören, dass wir gerade auch in den vielen Belastungen umso mehr vom Sieg von Jesus erleben. Aber das ist jetzt heute wichtig für unsere Betrachtung dieses Abschnittes, dass wir uns einfach damit auseinandersetzen und sagen, dass mit dem Altwerden, dass mit dem Schwachwerden unseres Leibes ist von Gott zugelassen, Manche haben ja schon von Geburt an damit zu kämpfen. Die schon von Geburt an nur leben können, wenn sie dauernd gepflegt werden, weil sie solche Behinderungen mit sich tragen. Andere durch Unfälle, Verletzte, die gar nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte stehen. Und das alles gehört mit zum Leben, das wir brauchen. Und deshalb sagt der Paulus, wir haben solchen Schatz in irdenen Gefäßen. Was ist denn der Schatz? Das haben wir gestern Abend besprochen. Der Schatz ist, dass Gott durch sein Es werde das Licht des Glaubens angezündet. Das Allerherrlichste, was passieren kann. Das neue Leben, das beginnt. Christus ist der Herr. Und dieses neue Leben, das überstrahlt alles andere. Dies ist der Schatz. Der Schatz ist nicht meine Frömmigkeit, der Schatz ist nicht, dass ich so lieb und gut bin, sondern der Schatz ist, dass Christus für meine Schuld bezahlt hat, dass Christus meinen Namen ins Buch des Lebens schreibt, dass er der Herr meines Lebens sein will, dass sein Geist mächtig wird. Das ist der Schatz. Immer aufpassen. Der Schatz ist uns ganz nur in Christus, in seiner Gnade geschenkt. Aber wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Dann müssen Sie in der Bibel immer ein bisschen gucken, wo solche Worte vorkommen. In den Klageliedern Jeremias kommt das vor. Da wird erzählt, ich weiß nicht, ob Sie noch mal so ganz bewusst haben, Jeremia, der den Untergang Jerusalems ankündigen muss. Wenn Sie mal ins Rijksmuseum nach Amsterdam kommen, gucken Sie es an, von Rembrandt gemalt. Man kann sogar die Kopie dort kaufen, einen Druck. Da sitzt der Jeremia da und guckt auf den Boden. Hinten sieht man das brennende Jerusalem und da sind so Goldgeschmeide auf dem Boden zerstreut. Da sagt nämlich der Jeremia in den Klageliedern, wie sind die goldenen Gefäße, schlag schwind auf, Klagelieder 4, Vers 1, ich will es im richtigen Wortlaut zitieren, wie ist das Gold so ganz dunkel und das feine Gold so hässlich geworden? Wie liegen die Edelsteine an allen Straßenecken zerstreut? Die edlen Kinder Zions dem Golde gleichgeachtet. Wie sind sie nun den irdenen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht? Unser Leben war einst ein ganz großes Geschenk, eine Idee Gottes, wie er uns geschaffen hat, seinem Bild gleich. Und dann werden wir zu irdenen Töpfen. Was ist ein irdener Topf? Der ist nicht wie ein Goldpokal, sondern der ist rissig, der ist rau, der ist abgegriffen. Und wenn man den fallen lässt, dann geht er kaputt. Dann zerspringt er. Und das ist ein ganz tolles Bild für unser Leben. Unser irdisches Leben ist ein irdener Topf. Vom Töpfer gemacht, zerbrechlich, vergänglich. Das ist ja das Schwerste beim Altwerden, wenn man mit seinem eigenen Körper seine Probleme hat. Und die, die eine schwere, unheilbare Krankheit haben, die sehen plötzlich ihren Körper wie von außen und merken, dieser Körper, der zerfällt. Philipp Friedrich Hiller hat es als Schwabe mal ganz derb in einem Lied ausgedrückt, wenn mein Leib schon als ein Kranker sich der Fäulnis überlässt. Sagt, das ist so schrecklich, wenn die Krankheit diesen irdischen Pott zerbrechen kann. Das ist so schwer im Alter. Und man muss dem in die Augen schauen und sehen, das lässt der Herr zu. Und man darf das nicht irgendwie wegdrücken und sagen, wenn du richtig glauben würdest, dann hättest du die Probleme nicht. Wir erleben es ja auf den Pflegestationen überall, wie das eine Not ist, die alle heimsucht. Und das ist eine Wegstrecke, wo viele sagen, ich habe gar keine Kraft mehr, jetzt diesen schweren Weg zu gehen, wie mein irdener Putt, mein Leben, meine äußere Hülle zerfällt und vergeht. Jetzt ist noch viel schöner, das ist sonst wäre alles deprimierend, was ich Ihnen sagen würde, dass Jesus, der ewige Gott und Herr, solche zerbrechlichen, irdenen Gefäße benutzt, um seine Herrlichkeit drin aufstrahlen zu lassen. Das ist die Botschaft heute Morgen. Verstehen Sie? Das ist nur der Rahmen. Ich will es noch mal kurz erklären. Heute spielt ja die Verpackung in der Industrie eine ganz wichtige Rolle. Da gibt es die Interpack, das ist die große Ausstellung, wo all die Firmen hingehen, die die Verpackung machen. Und Sie wissen ja, man könnte es testen im Laden, wenn Sie in den Lidl, Aldi gehen oder wo Sie sind, und dann einkaufen. Sie nehmen immer das, was am schönsten aufgemacht ist, am besten. Und das gefällt uns. Wenn Sie genau nachrechnen würden, würden Sie merken, da sind 20 Gramm weniger drin. Aber die Verpackung macht das heute aus. Die Verpackung, da nehmen wir es. Und in der Welt ist die Verpackung so wichtig. Wenn ein Politiker gewählt werden will, muss er richtig an die Leute gebracht werden. Er muss richtig aufgebaut werden. Das ist in der ganzen Welt das Prinzip. Die Verpackung, das Äußere macht. Und für uns Christen ist das oft auch eine Sache. Sagt, ach, einer mit einem schönen Gesicht, braun gebrannt, der soll vielleicht den Dienst machen. Das kommt besser an. Wir legen sehr viel Wert aufs Äußere. Aber Gott macht das gar nicht. Gott legt gar keinen Wert aufs Äußere. Er legt seinen Schatz, diesen großen Schatz der Gotteserkenntnis in ein irdenes Gefäß. Und das ist gut, wenn wir das immer wissen. Wir dürfen ja auch unser Gesicht lieben, wir dürfen unseren Körper lieb haben und Gott dafür danken, aber dass wir doch wissen, es ist ein irdenes, zerbrechliches Gefäß, das verwäscht, das zerfällt. Aber das Große ist nicht die Verpackung, das Äußere, sondern das Entscheidende ist, was Gott in dieses zerbrechliche Gefäß hineinlegt. Warum macht denn Gott das? Das steht in der zweiten Hälfte des siebten Verses. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Denn die entscheidende Wirkung unseres Lebens kommt nicht aus unserer Muskelkraft, nicht aus unserer Vernunft, aus unserer Denkkraft, sondern aus dem Christus, der in uns wohnen will. Wenn Sie einen Krankenbesuch machen, Sie können sich überlegen, was will ich sagen. Aber das Entscheidende ist, dass Christus durch dieses Wort zu einem Menschen kommt. Dann hat es Wirkung. Und das muss der Herr machen. Das ist ein Gnadengeschenk. Wir wünschen doch, wie wir gestern sagten, dass wir auf die kommende junge Generation noch einmal Einfluss nehmen können. Der Herr muss das tun, durch schwache Menschen hindurch. Die Boten der Apostel waren ja keine Namen von Welt. Das braucht die Gemeinde von Jesus nie. Sondern Menschen, die bevollmächtigt sind von Christus. Das ist entscheidend. Die Glaubensfrage, ob Gott uns gebraucht. Und nun erleben wir, dass etwa in einer Gemeinde oder in einer Gruppe oder wo Sie zu Hause sind, ein ganz besonderer Segen ausgeht von den Menschen, die ganz besonders schwer geführt werden. Die diesen Leidensweg gehen. Es ist ja interessant, wenn es uns gut geht, dann verflacht unser Glaubensleben ganz schnell. Aber wenn man da plötzlich jemanden trifft, war ja damals so, wie diese gelähmte Joni in dem Film kam, die da so als junges Mädchen schon gelähmt war. Und wenn die über ihren Jesus-Gehorsam redet, das ist doch toll. Oder warum hat Corrie ten Boom so viele junge Menschen angesprochen, weil sie so Schreckliches im KZ erlebt hat? Und das ist für alle Menschen hochinteressant. Nicht bloß die sportlichen Erfolge bei der Tour de France, sondern was Menschen dort erleben, wo man eigentlich bloß noch verzweifeln kann. Sondern in den Tiefen des Lebens Erfahrungen zu machen, die ganz unsagbar schwer sind. Man sollte vielmehr sich auch untereinander aufmerksam machen. Sag du, da habe ich in einem Buch was Interessantes gelesen. Es hilft ja auch denen, die schwer geführt werden, wenn man plötzlich sagt, du, da ist eine Mutter, die hat auch zwei Kinder verloren durch einen Unfall. Es gibt ja so schreckliche Dinge. Neulich ist das passiert, eine befreundete Familie, Großmutter, in der Garage will sie das Auto reinfahren, fährt ihr eigenes Enkelkind tot. Das war davor gesprungen. Ja, das ist doch furchtbar. Und wie das im Glauben verarbeitet wird, auch in einer Gemeinde, wenn der Herr einen solchen Leidensweg führt, das soll man nicht sagen, das hat Gott nicht zugelassen. Doch, er hat es zugelassen, ganz bewusst. Denn die schweren Dinge in unserer Welt, in der es so viel Leiden gibt, gehört dazu. Und ich behaupte noch einmal, von den Krankenbetten geht am allermeisten Segen aus. Die gläubigen Leute in der Gemeinde und jeden Krankenbesuch, die Sie bei gläubigen Christen im Leiden machen, da gehen Sie als ein Gesegneter und Beschenkter weg. Das ist so groß, wenn Sie bloß einen Liedvers miteinander sprechen, der andere sagt, so ist es wirklich. Das können Sie doch auch nicht fassen. Dass der andere, der so schwer geprüft ist, sagt, doch, So ist es wirklich. Der Schatz in einem irdenen Gefäß, die Krankheit, die einen Körper zerbricht, wo menschlich keine Hoffnung mehr ist, und doch lebt dieses helle Licht des Glaubens, dieser Schatz, diese Gegenwart von Jesus Christus. Wir erleben das sogar oft noch in den Sterbestunden und in den Todesstunden. Wir hatten neulich unser 50-jähriges Abi-Treffen. Jetzt wissen Sie schon, wie uralt ich bin. Ich bin nie zu einem Klassentreffen hingegangen. Ich habe da noch traumatische Verletzungen seit meiner Kindheit bei der Schule. Ich denke an die Schule so wenig gern zurück wie an ein Gefängnis, bloß da war ich noch nicht eingesperrt. Aber in der Schule war ich eingesperrt. Und dann hat meine gute Frau gesagt, mit deinem Alter ist es Zeit, dass du auch einmal deine Jugendverletzungen verarbeitest. Du gehst zum Abi-Treffen, zum 50-jährigen Abi-Treffen. War toll. Die meisten habe ich gar nicht mehr gekannt. Aber da war interessant, da war ein Katholik dabei, der wollte eigentlich katholischer Priester werden und das hat er nicht gemacht und ist dann irgendwo verschiedene Berufe ergriffen. Zum Schluss hat er in München einen Dienst aufgebaut, der Sterbende betreut hat. Und er hat gesagt, wir hatten folgendes Geschäftsprinzip, wir sind so lang bei den Leuten geblieben, wie die Leute wollten. Und die Leute haben uns viel mehr Geld bezahlt, weil sie so froh waren, dass wir nachts nicht gegangen sind. Wir sind geblieben bis zum Sterben. Tolle Idee. Ich glaube, heute gibt es ganz viele, die darauf warten, dass wir diesen Dienst tun, weil sie selber nicht die Kraft haben. Und da habe ich gesagt, ist das denn wirklich wahr, deine Erfahrung, du bist Katholik, sterben Christen leichter? Und er sagt, das ist doch gar keine Frage. Wie Christen sterben? Und er hat gesagt, das Allerfurchtbarste war, wenn gottlose Leute gestorben sind. Und da hat er mir etwas erzählt, das habe ich noch nie erlebt. Da sind ganz viele, die haben sich verflucht, dass sie einmal geboren sind. So schwer im Sterben. Weil sie keine Hoffnung haben. Und jetzt wird uns erst wieder bewusst, wie wichtig das ist, dass wir gerade sagen, auch in diesem Prozess, wenn das irdische Leben verlöscht, leuchtet umso mehr die ewige Gotteshoffnung heraus. Und was haben wir für einen Schatz in Liedversen, in Bibelworten, wo wir auch diese schweren Stunden überbrücken dürfen und die beten dürfen. Schönsten Verse, sage ich immer, die stehen oft in andere Lieder versteckt. Im Lied, geh aus, mein Herz und suche Freud. Ach, wäre ich da, o stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron. Also, wie leuchtet das plötzlich auf in einem Augenblick, wenn unser irdisches Leben verlöscht? Da wird der Schatz unseres Glaubens so ungeheuer groß. Und das ist auch so wichtig bei den Begräbnissen. Neulich bei Stundenleuten war ich eigentlich belastet. Ein guter Freund von mir, der ungeheuer viel gewirkt hat, ein fröhlicher Jesusjünger, da hat man so eine Trauerversammlung gehabt und hat vom Schweren des Todes gesprochen, statt von der großen Ehre und Freude, wenn Jesus einen heimruft in die Schar vor seinem Thron. Zur Vollendung unseres Lebens, wo Leid und Schrecken zu Ende sind, das ist doch kein Moment der Traurigkeit. In Afrika holen sie die Trompeten raus, und da wird geblasen, da wird gelacht und da loben sie den Herrn und freuen sich, dass der Sieg errungen ist. Also der Schatz des Glaubens wird erst da sichtbar, wenn das Äußere zerbrochen wird. Obwohl das schwer ist, wenn das Äußere zerbrochen wird. Jetzt möchte ich doch noch ein Wort zu sagen. In unseren Gemeinden darf es diesen Jugendkult nicht geben. Das ist ein Unfug. Den Jugendkult, den die Welt treibt. Wir freuen uns mit den jungen Leuten, aber junge Leute brauchen Ergänzung durch die Ältesten. Sie brauchen sich nicht aufdrängen, wenn die jungen Leute sagen, sie wollen nichts. Aber ich würde doch immer wieder Sie bitten, machen Sie die Augen auf und sprechen Sie Einzelne an und sagen, erzähl mir doch ein bisschen, so ein Jungscharleiter, und ich will immer für dich beten. Kommst bei mir vorbei und erzählst mir von deinen Problemen. Sie werden auf einmal finden, wie junge Leute dankbar sind, wenn sie einen alten Freund finden, der sie geistlich begleitet, wenn sie ihn nicht überheblich, Schulmeister, das sind junge Leute empfindlich. Aber wenn wir sie in Liebe tragen, das braucht eine Gemeinde, denn in der Bibel steht so viel drin, dass die jungen Leute oft törichte Dinge machen. Da war der König Rehabeam als Kronprinz und bevor er das Königsamt übernimmt, kommen die Vertreter des Volkes und sagen, du musst die Steuern reduzieren, sonst werden wir erdrückt, der Salomo hat viel zu hohe Steuern von uns verlangt. Und dann hat der Rehabeam, dieser, der Rehabeam, der Thronnachfolger, die Alten gefragt. Und die Alten haben gesagt, das ist klug, reduziere die Steuerlast, du wirst das Volk gewinnen. Und die Jungen haben gesagt, ha, wenn du mal König bist, dann musst du denen erst zeigen, wer Herr im Haus ist. Und dann musst du hinstehen und draufhauen. Darüber ist Israel zerbrochen, in zwei Hälften. Und die Jungen sind oft zu forsch. Und sie brauchen die Alten. Das ist biblische Gemeinde, wo Alt und Jung sich ergänzen muss, wo auch ein kritisches Gespräch stattfindet. Wir freuen uns, dass die Jungen Aktivität haben, dass sie Dynamik haben und Mut haben. Aber sie brauchen den Rat der Erfahrenen, auch den geistlichen Rat von Menschen, die schon viel erlebt haben und die sich schon oft den Finger verbrannt haben. Das dürfen Sie den Jungen sagen. Ich sage das dir nur, weil ich selbst an vielen Stellen mir die Finger verbrannt habe. Und da habe ich viel böse Irrwege bin ich begangen. Und ich warne dich davor aus der Erfahrung meines eigenen Lebens und meines Glaubens. Darum wollen wir das nicht haben, dass die jungen Leute allein da sind und wie die auftreten. So, das gehört zusammen. Und das Zeugnis der Alten. Und ich sage, sie haben so einen wichtigen Auftrag, wenn man sie nicht zum öffentlichen Reden holt, das ist klar, dann tun sie es in der Seelsorge. Und wie viele Leute sind froh, wenn sie erzählen können von dem, was sie erlebt haben in schweren Stunden ihres Lebens. Wir ziehen in ein paar Monaten nochmal um, wir verkleinern uns. Das ist gar nicht leicht. Jetzt sind gerade die Mülleimer so leer. Und wenn man seine guten Bücher aus der Bibliothek in den Mülleimer schmeißen muss und schöne Sachen und ach, was hat man alles gesammelt, Stoffreste, wo man mal bastelt, noch mal was für die Enkelkinder. Und wissen Sie, Bilder von der Wand, kann ich nicht mal alle hängen, jetzt in Mülleimer damit. Es ist also schwer, wenn man sich reduzieren muss und auf kleineren Raum zusammengehen muss. Und plötzlich sagt, aber wenn wir dort noch einmal sagen, wir wollen es reduzieren, wir wollen das akzeptieren, dass unser Aktionsradius kleiner wird, aber wir wollen umso mehr unsere ganze verbleibende Kraft dafür einsetzen, dass die Kraft von Christus zum Leuchten kommt. Und dass das Christ, dass unser Zeugnis noch einmal weitergeht von dem, was wir gehört haben. Und da habe ich beim Umräumen der Bücher ein Büchlein gefunden, das ich noch nie gelesen hatte, aber das mir großen Eindruck machte. Mit Jesus durch Sibirien. Das war einer, der zu diesen letzten freigelassenen Kriegsgefangenen in Russland gehört hat. Und wenn der das noch einmal alles erzählt, man soll sich noch mal in Erinnerung rufen. Wie die schrecklichen Unfälle passiert sind beim Bäumefällen, wie sie gehungert haben, die schreckliche Lagerbewachung und die Hoffnungslosigkeit. Und dann schreibt er, mir graut vor der Heimkehr. Warum graut mir vor der Heimkehr? Weil wir nie mehr die Realität von Jesus Christus so hautnah erleben wie dort in diesen hoffnungslosen Tagen von Sibirien. Und wissen Sie, das ist die Gefahr des Wohlstandes, den wir heute erleben. Und deshalb gehört die Krankheit in der Gemeinde als eine Segensgabe mit dazu. Die Krankheit ist schwer und die ist auch am Ende ja nicht schöpfungsmäßig. Aber Gott lässt sie zu, damit wir über dem reifen. Und sie haben einen ganz wichtigen Beitrag, das auch jungen Leuten zu erklären, die manchmal etwas überspannt daherkommen und sagen, ach, die Krankheit muss man bloß wegbeten. Und sagen, nein, da hat Gott uns etwas auferlegt, dass wir erleben, wie die überschwängliche Kraft von ihm, das Wort überschwänglich ist so groß, das, was der Krug gar nicht mehr fassen kann, das, was drüber hinausfließt, diese überströmenden, überschwängliche Kraft von Gott sei. Darum ist eine Kraft tätig, aber nicht mehr die im äußeren Körper drin ist, sondern die durch das Geheimnis von Christus überströmt. Und Sie dürfen das wissen, dass durch die ganze Geschichte der Christenheit Gott durch schwache, sterbende Menschen so ungeheuer viel gewirkt hat. Ich denke an eine Ärztin, die im Ruhestand noch mit uns in der dritten Welt war. Und dann kam sie zu Hause, dann kam die Zeit der Krankheit. Dann schrieb sie uns einmal, jetzt kam die Übersiedlung ins Pflegeheim. Und dann schrieb sie, es ging in den letzten Wochen durch unsagbar viel Not und Bedrängnisse. Aber umso mehr habe ich die Nähe von Jesus erfahren. Und das ist so wichtig, dass das der Herr so tut. In unseren Zeiten ist das die Not unserer Gemeinde, dass wir am Wohlstand und an der Überversorgung kaputt gehen, weil alles bloß noch drauf ausgerichtet ist, Gesundheit. Selbst das Geld ist eigentlich kein Problem. Also die 850 Euro von Hartz IV sind ja auch nicht so ganz schlecht. Wenn Sie in die dritte Welt denken, wo viele Menschen keinen Euro im Tag haben, wenn sie arbeiten. Und verstehen Sie, das Materielle ist uns weitgehend abgenommen. Aber was bleibt? Die letzte Lebensfrage, wofür leben wir? Und das ist die bedrängendste Frage, die wir gegenwärtig in der Welt haben, nicht die Brotfrage. Ich sage immer wieder in den Elendsgebieten, in den Slums von Bombay, fragen die Leute, wo ist Gottes Liebe zu finden? Die suchen sie. Und das ist die brennendste Frage und die können wir beantworten. Er ist dir nah, auch in schweren Stunden darfst du seine Nähe erfahren und er hilft dir. Und das ist ganz wunderbar. Ich war ja 30 Jahre Gemeindepfarrer in der Stuttgarter Ludwig-Hofacker-Gemeinde. Die hat den Namen von Ludwig Hofacker bekommen. Ludwig Hofacker war da nie. Die Kirche wurde erst 1930 gebaut, ein Kirchlein. Aber in der Muttergemeinde war sein Vater, in der Leonhardskirche war sein Vater tätig. Und da hat Ludwig Hofacker als junger Mann seinen kranken Vater vertreten und die ersten Predigten gehalten, bevor er in das Dorf Rielingshausen bei Marbach kam. Aber bei dem Ludwig Hofacker war das ja so, schon im Studium, schwer kranker junger Mann, mit 30 war er ja schon tot. Er hat in seinem ganzen Leben knapp 100 Predigten gehalten, das war's. Ist keine Attraktion drin. Aber ein Mensch erlebt die letzte Frage, was ist das, was mein Leben hält? Da kam sein Studienfreund Albert Knapp, und brachte ihm, Albert Knapp war so ein Literat, hat auch später so eine literarische Zeitschrift rausgegeben. Und er brachte dem Studienfreund, dem kranken Studienfreund Ludwig Hofacker in sein Krankenbett ein Gedicht von Jean-Paul. Und dann hat der Hofacker gesagt, Albert, das hilft doch mir nichts. Wir sind doch alle verlorene Leute vor Gott. Er hat gehungert nach dieser Gnade Gottes, dieser Zuwendung Gottes. Und die hat er verkündigt. Diese grenzenlose Gnade, die in Jesus erschienen ist. Und ich lese aus einem Brief, weil wir immer vielleicht meinen, Herr Hofacker war ein großer Glaubensmann. Herr Hofacker sagt, mein Glaube ist klitzeklein. Ich habe Angst, er wird umgeblasen. Er schreibt in einem Brief, weiter kann ich nichts sagen von mir. Mein Glaube ist noch sehr klein, schwach und wankend. Er würde, denke ich, durch eine kleine Anfechtung zerbrochen werden. Das Schwerste ist das innere Leiden, wo man sich selbst die Schuld geben muss. Man ist nicht so, wie man sein wollte. Da bleibt nichts, als dass ich als Bankrotteur die Gnade von Jesus ergreife. Das Herz ist blöde und verzagt beim Blick auf sich selbst. So schleppe ich mich herum, dann wage ich wieder den Blick auf das freie Erbarmen von Jesus zu richten. Er hat's angefangen, er wird's auch vollenden. Jetzt verstehen Sie, warum die Leute zu Hofacker gelaufen sind. Weil er es in dieser Klarheit gesagt hat. Wenn ich auf mein Leben schaue, verzweifle ich. Ich bin nicht, wie ich sein sollte, aber ich ergreife die Gnade in Christus. Und das ist der Schatz, der ganze große Schatz. Und wir müssen immer einseitiger werden, auch im Alter, das der kommenden Generation zu sagen. Die haben so viel Flausen im Kopf, auch geistliche Ideen, die sie am Ende nicht weiterbringen. Wir müssen sagen, dort liegt es in Christus, liegt das Heil und seine Gnade, die er dir gewährt. Und du darfst Zuflucht finden unter seinen Armen. Und darum geschieht auch nur von Christus her Mission und Zeugnisdienst. Wir haben ja immer Anfang Januar so eine große Jugendkonferenz für Weltmission in Stuttgart. Da kommen 5000 junge Leute zusammen. Das ist ein alter Kampf, dass so viele Leute sagen, das müsste man in der Zeitung bringen. Ich sage, tut mir bitte das eine zu lieb und bringt kein Wort in der Zeitung. Heute in der Süddeutschen Zeitung, da steht wieder so ein dummer Artikel drin über die Entwicklungshelferin der Organisation ORA. Den Christen sollte sich das verbieten, in ferne Länder zu gehen und die Welt zu kolonisieren und meinen, sich auf diese Weise selbst heiligen zu. Die verstehen doch Mission nicht. Was ist denn das? Mission ist doch, wie sie einen Hausbesuch machen bei einem verzweifelten Mann, der Selbstmord üben will. Sie gehen zu Menschen, die keine Hoffnung haben, und erzählen von Christus. Es hat doch noch nie einen Missionar gegeben, der mal andere irgendwas aufgezwungen hat oder mit materiellen Vorteilen was verkauft hat. Es hat sich auch niemand mit materiellen Vorteilen auf die Lahöhe gerufen. Sondern wir gehen, weil wir Speise kriegen. Das ist der Witz des Dienstes. Und das, was wir weitergeben, kommt aus der Fülle der Glaubenserkenntnis. Das kann die Welt nicht verstehen. Dass Muslime hungern nach Jesus. Das ist unglaublich. Reden Sie mit gläubig gewordenen Muslimen. Die Sehnsucht nach Jesus zieht sich durch alle Weltreligionen hindurch. Ich habe einen Freund in Sri Lanka, das ist der Dr. Ajit Fernando, Leiter von Jugend für Christus. Und die sind dort in einem schweren Verfolgungskampf, die Buddhisten jagen, die wenigen Christen. Das ist eine ganz kleine Christenschar, aber mutig und bekennend. Und Dr. Ajit Fernando hat ja hier immer wieder Vorträge gehalten. Er ist einer der glänzendsten Theologen. Afrika ist aber ein sehr bescheidener Mann. Und wenn man ihn fragt, was ist denn unser Problem im Glauben in Deutschland, sagt er, ich kann es euch schnell sagen. Ihr habt ein Problem. Ihr könnt keine Frustrationen aushalten. Frustrationen sind ausweglose Sachen. Frustra ist vergeblich. Hoffnungslose Situation durchsteht. Ja, wir wollen gleich die Lösung haben. Muss gleich klappen, muss alles sich auflösen. Und er sagt, wir leben in Jahrzehnten in Ausweglosigkeiten. Wir wissen nicht, wie das werden soll. Der Buddhismus hat uns die Vernichtung angesagt. In Sri Lanka soll eine buddhistische Republik entstehen, wo es keine Christen mehr geben darf. Und wir wissen nicht, wie wir weiterkommen sollten. Und wir leben mit dieser Lage, Christus ist unser Sieg. Und Christus ist der Herr, der uns durchführt, in dem wir vertrauen. Und das müssen wir lernen, in Frustrationen zu leben, in ausweglosen Situationen durchzustehen. Er sagt, wir sind immer darin den Tod gegeben. Wie ich das gelesen habe, denken wir, das ist doch gar nicht der Fall. Wir sind von allen Seiten bedrängt. Uns ist bange. Wir leiden Verfolgung. Wir werden unterdrückt. Aber er macht die Erfahrung, auch wenn wir unterdrückt werden, wir werden immer tiefer in die Gnade von Jesus hineingedrückt. Sie können uns nicht in den Abgrund stürzen. Und wenn Sie uns auch von allen Seiten schieben und Angst machen, Sie können uns keine Angst machen, weil Christus diese Welt überwunden hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig und getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Das ist der Sieg. Und darum bin ich gewiss, dass das Leben von Christus an unserem Leib offenbar wird. Da erleben wir natürlich große Wunder. Da erleben wir dauernde Wunder. Da ist jeder Atemzug ein Wunder. Und so sagen es dann manche, jedes Löffelchen Suppe nach der Operation ist ein Wunder, dass ich es wieder schlucken kann, dass der Herr so gnädig ist. Und jede Mahlzeit, die wir haben, wer von Ihnen die Hungerjahre miterlebt hat, der vergisst bis heute nicht, an den vollen Tisch sich hinzusetzen. Ich kann Gott nur rühmen, dass er das mir heute gibt. Auch die ganzen natürlichen Dinge meines Lebens, dass wir Hände und Füße, Zungen und Lippen regen, das haben wir zu danken seinem Segen. Wir wollen doch danken auch über die natürlichen Dinge. Gestern sind wir durch den schönen Wald gelaufen, die Bäume wieder bestanden, was uns der Herr alles schenkt. Der Herr, der uns umgibt mit seiner Nähe, aber wir wollen auch in den schweren Stunden das Loben nicht aufgeben, sondern trotzdem dabei bleiben in großer Dankbarkeit. Ich glaube, darum rede ich. Ich bin in Situationen, wo ich nichts sehe und nichts fühle. Das ist ein ganz großer Irrtum, den ich schon aus dem Munde von Verkündigern gehört habe, als ob die sichtbare Erfüllung meiner Wünsche die größte Offenbarung Gottes ist. Das stimmt nicht. Die größte Offenbarung Gottes ist sein Wort. Und wenn ich auch nichts sehe und dennoch glaube, das ist größte. Und sagte, Herr, ich vertraue mich dir an, auch in der Nacht, und darf ganz fest auf dich bauen. Und gerade in den Tiefen. Paulus sagt dann nachher in dem Kapitel 12 dieses zweiten Korintherbriefs, Ich will mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, mit der will ich protzen, mit der will ich angeben, weil darin die Kraft von Christus zum Vorschein kommt. Und das ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Und das ist ein Wunder, dass ich da bin. Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch, wenn auch, lass ihn doch, der äußere Mensch darf verfallen, wenn nur der innere von Tag zu Tag erneuert wird. Das ist eine interessante Formulierung. Was ist denn der innere Mensch? Glauben. Jesus, der Jesusblick. Der wird immer stärker. Der muss immer weiter wachsen. Der äußere Mensch darf verfallen. Aber der innere wird immer größer. Und wenn man dann das alles zusammenreiht, was Sie auch, und ich denke jetzt an ganz viele Menschen, die es erlebt haben, war die wunderbare Großmutter, die da mit so einem schrecklichen Mundkrebs behaftet war. Aber wo der Blick auf die Ewigkeit so klar war. Und dann merken Sie, was ist das größte Wunder? Wenn man sich löst von den irdischen Dingen, die sind doch vergänglich, und seinen Blick ganz richtet auf die neue Welt, die kommt. Denn was sichtbar ist, das vergeht. Das ist zeitlich. Das Unsichtbare, das wir sehen auf das Unsichtbare. Kann man doch, wir sehen auf das Unsichtbare. Wir werden immer weiter unseren Blick fixiert haben auf diese neue kommende Welt. Und diese innere neue Herrlichkeit, die ist so gewichtig, sagt der Paulus, dass sie nicht hinuntergezogen werden kann in der Schwermut. Nun haben wir alle von unserem Körper her unsere Belastungen. Der eine ist seelisch mehr belastbar, hat seine Depressionen, der andere hat körperlich mehr Krankheiten. Wir müssen damit leben, immer wieder sehen, dass nicht die Glaubensfreude mit hinuntergezogen wird. Wir wollen uns aber auch den Schwerkranken, Schwermütigen stellen. Das war mit der Gemeinde immer schwer. Gläubige Leute, die in solche Tiefen kamen, dass sie Christus gelästert haben. Sag, und Christus lässt dich nicht los. Sie kennen diese furchtbaren Dinge der Schwermut, was es hier alles gibt. Wir wollen einfach wissen, dass Christus größer ist als diese unheimlichen Abgründe. Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat so viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Wir wollen an dieser Stelle einfach abschließen, sondern wissen, dass das mit dazugehört. Gestern hat mich jemand gefragt, er hat eine Liedzeile gesucht, und da sind wir draufgekommen, auf den Karl Friedrich Hartmann. Hartmann, der Prediger beim württembergischen Herzog Karl Eugen war, das war ein Lump, aber der Hartmann wurde vom Herzog gesucht, aber dann bald weggekickt, weil seine Predigt zu klar erwecklich war. Aber dieser Karl Friedrich Hartmann hat sehr viel Schweres erduldet. Er hat sein Pfarramt aufgegeben, das Gehorsam, Bibeltreue zu Jesus willen. Das vor 300 Jahren. Und er hat das Lied gedichtet, endlich bricht der heiße Tiegel und der Glaub empfängt sein Siegel, als im Feuer. Danke, wäre gut. Wunder. Das ist meines Wissens das einzige Lied, das in unserem Gesangbuch steht, wahrscheinlich stehen bei den Gemeinschaftsliedern noch mehr, vom Leiden drin. Wir sollten solche Lieder vielmehr auch in unseren großen Leidensnöten durchbeten. Ich habe das gestern auch erzählt, der Bischof Dietz Fellwinger hat das in der großen Schwäche seiner Herzinfarktskrankheit gesagt. Er hat dieses Lied lieben gelernt, dass der Herr auch solche Wege uns führt und gerade was ganz Besonderes an uns tut. Und ich finde, wenn wir das haben, Seniorenzeit, Reifezeit, ist es ganz wichtig, dass wir dieses Zeugnis der Bibel sehen, das an so vielen Stellen uns entgegenspringt. Es geht um den Schatz, den großen Schatz, der in einem irdenen Gefäß aufleuchtet. Und wir werden einmal ein neues Gefäß kriegen in der Herrlichkeit. Da gibt es keinen irdenes Gefäß mehr, da gibt es keine Schwermut mehr und keine körperlichen Schwächen mehr und keine Krankheit und keine Schmerzen mehr. Die Schmerzen sind vielleicht das Schwerste, weil sie uns so mürbe machen. Schmerzen, die dauernd bohren und die gar nicht aufhören. Und ich weiß, wie furchtbar das ist. Da wollte man nur dabei sitzen und schweigen. Und doch wollen wir unseren Mund auftun und sagen, du darfst die Herrlichkeit von Christus erfahren. Auch in deinen schrecklichen Abgründen. Wir wollen noch beten. Herr, wir wollen dir danken, dass du das wahr machst. Jetzt auch in den schweren Leiden unseres Lebens. Herr, wir sind oft vorbeigegangen an denen, die in unserer Mitte sind und so schwer durchmischen, weil wir uns hilflos fühlten. Nein, wir können nichts tun. Wir wollen sie dir anbefehlen, diese lieben Menschen, und wollen auch dort deine Worte aussprechen in den tiefen und traurigen Tälern des Lebens. Und freuen uns, dass du dieses Leben erlitten hast mit all seinen schrecklichen Nöten und Verlassenheiten. Und dass du es überwunden hast und dass du gesiegt hast und dass du uns Hoffnung schenkst, lebendige Hoffnung durch dein Wort und deine Gegenwart und deine Nähe. Amen.